Johannes 17, Vers 1 bis 26. Jesus blickte zum Himmel auf und sagte: Vater, die Stunde ist jetzt da. Setze deinen Sohn in seine Herrlichkeit ein. Dann kann der Sohn deine Herrlichkeit sichtbar machen. Du hast ihm ja Vollmacht über alle Menschen gegeben. Allen, die du ihm anvertraut hast, soll er das ewige Leben schenken. Darin besteht das ewige Leben, zu erkennen, wer du bist, der einzig wahre Gott, und dass Jesus der Christus ist, den du gesandt hast. Ich habe auf der Erde deine Herrlichkeit sichtbar gemacht, denn ich habe die Aufgabe erfüllt, die du mir gegeben hast. Vater, setze mich jetzt wieder in die Herrlichkeit ein, die in deiner Gegenwart herrscht. Ich war ja schon in dieser Herrlichkeit, als ich bei dir war, bevor diese Welt geschaffen wurde. Ich habe dich den Menschen bekannt gemacht, die du mir aus dieser Welt anvertraut hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir anvertraut. Sie haben dein Wort aufgenommen. Jetzt wissen sie, alles, was du mir aufgetragen hast, kommt wirklich von dir. Denn ich habe ihnen die Worte weitergegeben, die du mir aufgetragen hast. Sie haben sie angenommen und sie haben erkannt, dass ich wirklich von dir herkomme. Sie sind zum Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast.
Jesus betet für seine Jünger. Ich bete für sie. Ich bete nicht für die Welt, sondern nur für die, die du mir anvertraut hast, denn sie gehören dir. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Und was dir gehört, gehört auch mir. Durch sie lasse ich meine Herrlichkeit sichtbar werden. Ich bleibe nicht länger in dieser Welt. Ich komme zu dir, aber sie bleiben in dieser Welt. Heiliger Vater, beschütze du sie nun selbst. Beschütze sie durch die Macht deines Namens, die du mir anvertraut hast. Sie sollen zusammengehören, so wie wir untrennbar eins sind. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie beschützt, eben durch die Macht deines Namens, die du mir anvertraut hast. So habe ich sie gut behütet. Keiner von ihnen ist verloren gegangen, außer dem, der verloren gehen musste. Denn damit ging die in Erfüllung, was die Heilige Schrift vorausgesagt hatte. Jetzt komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch in dieser Welt bin. Ich sage es, damit meine Freude sie ansteckt und ganz und gar erfüllt. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und jetzt werden sie von dieser Welt gehasst, denn sie gehören nicht zu dieser Welt, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus dieser Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu beschützen. Sie gehören nicht zu dieser Welt, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Verwandle sie durch die Wahrheit in Menschen, die zu dir gehören. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in dieser Welt gesandt hast, genauso habe ich sie in diese Welt gesandt. Ich gehöre zu dir. Daher können auch sie durch die Wahrheit in Menschen verwandelt werden, die zu dir gehören.
Und in dem letzten Abschnitt betet Jesus für alle, die zum Glauben an ihn kommen werden. Ich bete nicht nur für die Jünger, die hier anwesend sind. Ich bete auch für alle, die durch ihr Wort zum Glauben an mich kommen. Der Glaube soll sie zusammenhalten, so wie du, Vater, in mir gegenwärtig bist und ich in dir. Der Glaube fügt sie zusammen, dann kann diese Welt zum Glauben kommen, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit verliehen, die du mir geschenkt hast. Die Herrlichkeit soll sie zusammenhalten, so wie auch wir untrennbar eins sind. Ich bin in ihnen gegenwärtig und du in mir. Sie sollen untrennbar zusammengehören. Daran soll diese Welt erkennen, du hast mich gesandt und du liebst sie, so wie du mich liebst. Vater, du hast sie mir anvertraut. Ich will, dass sie mit mir dort sein können, wo ich dann bin. Sie sollen mich in meiner Herrlichkeit sehen, die du mir geschenkt hast. Denn du hast mich schon geliebt, bevor diese Welt geschaffen wurde. Gerechter Vater, diese Welt hat dich nicht erkannt, aber ich kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe dich ihnen verkündet und werde es weiter tun. Die Liebe, die du mir geschenkt hast, soll auch sie erfüllen. So werde ich in ihnen gegenwärtig sein.
Ich bete. Ja, wir wollen uns, Herr, so in unserer Begrenztheit und Schwachheit mit unseren Gebeten an dein Gebet anhängen und wollen von ihm lernen. Danke, dass du uns dieses Gebet hinterlassen hast und dass es uns nochmal ganz neu die Augen öffnet für das, was Gebet ist. Segne du jetzt unser Nachsinnen, unser Reden und Hören. Rede du zu uns, zu jedem so, dass es ihm gut tut und hilft. Und dass wir so, jeder für sich und wir auch gemeinsam, beten. Beten lernen, beten können. Amen. Liebe Gemeinde, Gebet ist das Atemholen der Seele. So hat der bekannte englische Theologe und spätere katholische Kardinal John Henry Newman gesagt. Über das Phänomen, dass Menschen beten, darüber wissen wir so gut wie nichts. Es scheint, als hätten Menschen immer schon gebetet. Beten ist selbstverständlich bis heute. Jeder kennt Beten. Als wir mit meiner Handballmannschaft auf einer Freizeit waren, ich muss so 12 gewesen sein, da haben wir an einem Nachmittag Volleyball gespielt. Und einer aus unserer Truppe, der faltete beim Händen die Hände immer beim Baggern. Ihr kennt das beim Volleyball, wenn man so mit den Unterarmen den Ball von unten hoch baggert. Und da sagte dann unser Trainer, der mit Kirche und Glauben nichts am Hut hatte, Thomas betet wieder. Also auch er kannte beten. Und auch Umfragen belegen bis heute immer wieder, dass ein großer Teil der Menschen in Deutschland zumindest gelegentlich betet. Und so war Beten auch für die Menschen der Bibel selbstverständlich. So selbstverständlich, dass es in Israel zunächst gar kein Wort für Beten gab. Beten, das war Rufen. Das war Frohlocken, das war Lachen, das war Schimpfen, das war Weinen, das war Flehen, je nach den Umständen. Und all das finden wir auch heute noch in den Psalmen wieder. Sie sprechen über all das, was im Menschen ist. Die verschiedenen Gefühle prallen und stoßen aufeinander. Die Beter ringen allzu oft um Gott, um seine Hilfe. Und sie ringen dabei um sich selbst. Und mit sich selbst, mit ihren Zweifeln und mit ihren inneren Abgründen. Und sie stoßen dann häufig durch zu einer Gewissheit, zum Lob, ja zur Anbetung. So dürfen auch wir beten. Gebet ist Atemholen der Seele. So wie wir für unseren Organismus Luft benötigen, so benötigen wir für unsere Seele, unseren Geist, unser Herz den Austausch mit Gott, die Zwiesprache mit dem Urgrund des Lebens. Ohne das Gebet verlieren wir die Beziehung zu ihm und dadurch auch die Beziehung zu unserer Geschöpflichkeit. Wer nicht mehr betet, der wird auch irgendwann keinen Schöpfer mehr benötigen. Der will schließlich aus eigener Kraft sein Dasein bewältigen, sein eigener Herr sein. Und andersherum, jedes Gebet, ganz unabhängig vom Inhalt, ist ein Indiz dafür, dass ein Mensch diese Ahnung eben noch nicht ganz verloren hat, dass er Geschöpf ist, geschaffen von einer Macht, die hinter allem steht, was ist. Und deshalb konnte die junge Christenheit anknüpfen an diese Ahnung, an dieses kollektive Wissen der Menschheit um eine höhere Macht, die hinter allem steht. Und so konnte Jesus natürlich in seinem Volk auch immer wieder daran anknüpfen. Das Gebet war Thema von Gesprächen mit seinen Jüngern, aber auch mit anderen Menschen. Und so können auch wir Christen bis heute immer wieder an diesem Urbedürfnis des Menschen anknüpfen. Jesus aber hat ja nicht nur über das Beten geredet. Er hat es den Menschen vorgelebt. Wie oft er gebetet hat, das entdecken wir, wenn wir in den Evangelien lesen, oft nur durch einen Satz angedeutet. Wie oft hat er sich zurückgezogen an einen einsamen, stillen Ort. Was er gebetet hat, das erfahren wir dann zumeist in den Evangelien nicht. Wie auch? Er zog sich ja zurück, auch die Jünger waren nicht dabei. Nur wenige Gebete Jesu sind uns überliefert. Das Gebet in Gethsemane und eben auch dieses sogenannte hohepriesterliche Gebet Jesu am Ende seiner Abschiedsreden im Johannesevangelium. Und ja, natürlich, noch ein weiteres Gebet haben wir von ihm, aber das hat er seinen Jüngern, das hat er damit uns mitgegeben, uns als Gebetsmaßstab sozusagen hinterlassen, das sogenannte Vaterunser. Und vergleichen wir einmal Vaterunser und das hohepriesterliche Gebet, dann entdecken wir eine ganze Reihe von Berührungspunkten. Das eine hat durchaus viel mit dem anderen zu tun. Und doch ist letzteres, das hohe priesterliche Gebet, noch einmal ganz anders. Jesus betet hier am Ende seines irdischen Lebens schon so, als sei er bereits erhöht. Als sei sein Liebeswerk schon vollendet. Als sei er bereits gestorben und wieder auferstanden und zum Vater zurückgekehrt. In Vers 11 heißt es wörtlich übersetzt: Ich bin nicht mehr in der Welt. Das ist also noch einmal ein ganz anderes Gebet, das Jesus uns hier hinterlässt. Er betet nicht mehr nur aus der momentanen Situation heraus, aus seinem menschlichen Erleben heraus. Er betet hier aus einer noch in der Zukunft liegenden Perspektive. Er ist noch ganz hier und doch betet er schon so, als wäre er schon dort. Und schaut von dort auf sich selbst und diese Welt. Er betet, so wirkt es eben zumindest an einigen Stellen, als sei er schon beim Vater. Beten ist Atemholen für die Seele. Die Seele ist uns eingehaucht von unserem Schöpfer. Sie ist Atem Gottes, der uns leben lässt, der uns das Leben gibt. Und so verbindet das Gebet mit diesem göttlichen Atem. Und so gibt es noch einmal eine ganz andere Qualität, eine andere Art des Betens, die Jesus uns hier in seinem sogenannten hohen priesterlichen Gebet vorstellt. Beten eben aus der Perspektive dessen, der schon am Ziel ist. Beten aus dem am Herzen Gottes sein. Wie würden wir beten? Was würden wir beten, wenn wir schon gestorben wären? Wenn wir schon beim Vater wären, was würden wir dann bitten? Ein Perspektivwechsel, ein Vorausdenken und von dort zurückschauen. Wie würden wir also heute beten, wenn wir aus dieser zukünftigen Perspektive auf unser Leben schauen würden? Ich finde, das ist eine spannende Frage. Und zugegeben, letztlich lässt sie sich menschlich eben nicht beantworten. Und doch im Gebet, betend im Geist, durch den Geist Gottes, kann das hier und da tatsächlich gelingen. Und dabei kann uns eben auch das helfen, was Jesus hier aus dieser Perspektive betet. Dieses hohe priesterliche Gebet Jesu, so haben wir es schon bei der Lesung gerade gesehen und auch noch einmal deutlich gesagt bekommen, lässt sich leicht in drei Abschnitte aufteilen. Jesus betet zunächst für sich, dann betet er für seine Jünger und schließlich betet er für alle, die einmal seine Jünger werden. Und hier ergänze ich nochmal das Wörtchen können. Letztlich betet er also in dem letzten Abschnitt für die Welt, für die Menschheit insgesamt, weil jeder Mensch könnte ja sein Jünger werden. Wie aber, was aber betet er nun für sich, für die Jünger und die Welt? Das lohnt es sich einmal anzuschauen. Und vielleicht, Wolfgang, blendest du jetzt einmal die erste Folie noch einmal ein, dann habt ihr die ersten 8 Verse dabei vor Augen. Jesus betet für sich selbst. Ich finde es zunächst einmal sehr wohltuend, dass Jesus für sich selbst betet. Es gab eine Phase in der Kirchengeschichte und auch heute begegnen einem immer wieder Christen, die das ablehnen, weil sie das als puren Egoismus auffassen. Aber Jesus hat ganz selbstverständlich für sich gebetet. In Gethsemane, wie hat er da um seinen Weg gerungen? Hat ihm dort dem Vater im Himmel seine Nöte geklagt und hat um einen leichteren Weg gebeten? Das Signalwort dort wie auch hier lautet Vater. Und hier nun natürlich nicht unser Vater. Das ist unsere Anrede, die uns erst durch Jesus Christus, den gekreuzigten und auferstandenen Gottessohn und durch unseren Glauben an ihn möglich geworden ist. Nein, Jesus sagt oft in seinen Gebeten ganz kindlich, vertrauensvoll, aber Papa. Und hier sagt er eher schon, könnte man sagen, erwachsen, aber nichts weniger, genauso kräftig, vertrauensvoll, Vater. Vater, das beinhaltet für Jesus wie für uns die Erfahrung, ja das Wissen, dass der Schöpfer es gut meint mit seiner Schöpfung. Es beinhaltet das Vertrauen zu ihm als dem, der unser Leben in seine Hand hält und es zum Ziel, zur Erfüllung bringen will, in seiner Gegenwart anzukommen, dass seine Herrschaft aufgerichtet wird und wir dazugehören. Und es beinhaltet für uns außerdem, er ist der Vater, der seinen einzigen Sohn gibt und der uns darin eben zum Vater wird, dass Jesus sich uns zu unserem Bruder macht. Dass er uns seine Schwestern und Brüder nennt. So können nun auch wir zum Vater beten. Und dieses Vertrauen lässt uns so alle unsere Anliegen vor Gott eben den Vater bringen. Das ist gut so. Darüber freut er sich. Ich bete jeden Morgen, dass er meine Frau, meine Kinder und mich bewahrt an diesem Tag. Ich bete jeden Morgen, dass er uns begleitet, dass er uns Kraft gibt für unsere Aufgaben. Ich bete darum, dass er mir hilft, meine Aufgaben gut zu erfüllen. Und natürlich zugegeben, steht auch dahinter, dass ich mir wünsche, dabei eben auch alles gut zu bewältigen und dadurch auch gut angesehen zu sein. Wir dürfen so beten. Doch auch das, es gibt für mich Grenzen dessen, was ich bete. Bei unserem Mitarbeiterausflug vergangene Woche fragte mich Conny Hofmann im Bus, ob ich denn nicht für gutes Wetter gebetet hätte. Und ich musste sagen, nein, ich bete grundsätzlich nicht fürs Wetter. Und mal ehrlich, manchmal frage ich mich schon, womit ich Gott in meinen Gebeten alles belästige, mit welchem Kleinkram ich da immer ankomme. So viele Kleinigkeiten, um die ich bitte, die so wenig austragen, die doch eine Menge an Egoismus atmen. Der bekannte und erst im letzten Jahr 99-jährig verstorbene Evangelist Billy Graham hat einmal gesagt, ich bete niemals auf dem Golfplatz. Der Herr erhört meine Gebete nämlich überall, nur nicht dort. Von dem, wie Jesus hier betet, können wir lernen, noch einmal ganz anders zu beten. Er betet darum, dass Gott durch ihn verherrlicht wird, dass Gott verherrlicht wird. Das ist der Blick schon vom Ende her. Darauf kommt es letztlich an, dass auch unser Leben Gott verherrlicht. Dass an uns sichtbar wird, welch ein großer Gott unser Schöpfer ist. Wie sehr er uns liebt und was er alles getan hat und tut, um Menschen zu retten, um dieser Welt seine Liebe zu zeigen, um Menschen seine heilvolle Nähe suchen zu lassen, sie erkennen zu lassen und sich darüber zu freuen, dass er der einzig wahre Gott ist. Und dass allein darin Ziel und Sinn unseres Lebens liegt, ewiges Leben in seiner unmittelbaren Nähe zu haben, in seiner Sphäre, in seinem Reich, in seiner Herrlichkeit, wo er unangefochten herrscht. Und dass wir ihn eben schon hier und jetzt verherrlichen. Also dass das im Hier und Heute schon an unserem Leben aufleuchtet. Dass Jesus Christus sich in uns, in unserem Leben zeigen kann. Das zweite, die zweite Folie bitte. Jesus betet für seine Jünger. Und so wenden wir dann auch den Blick, so wie Jesus getan hat, zu den Schwestern und Brüdern, zu denen in unserer Gemeinde. Ja, und auch hier wieder. Es ist gut und richtig, wenn wir für unsere alten, Kranken, für unsere sterbenden Geschwister beten. Und es ist gut und richtig, für unsere jungen Leute zu beten, dass sie bewahrt bleiben, dass sie viele bewahrte Lebensjahre erleben dürfen, dass sie eine gute Ausbildung bekommen, dass sie sich beruflich etablieren können, dass sie eine Partnerin, einen Partner fürs Leben finden, dass ihre Kinder, dass sie Kinder bekommen, dass ihre Kinder gesegnet werden und so weiter. Wir dürfen beten für viele, viele Anliegen unserer Geschwister. Beten ist Atemholen der Seele. Und unsere Geschwister liegen uns doch am Herzen. Sie sind in unserer Seele. Und da kommt es dann auch her. Und doch gibt uns Jesus auch hier noch einmal einen anderen Blick auf das, was wir erbitten können. Auch hier wieder vom Ende her. Er bittet darum, dass seine Jünger eins sind, wie sein Vater im Himmel und er eins ist. Und dass sie an ihm festhalten, im Glauben, wenn sie Gegenwind erleben, so wie Jesus ihn erleben musste und so deshalb auch seine Nachfolger immer wieder erleben müssen. Osterleute beten. Sie beten für die Einheit, weil ihr Herr diese Einheit erbeten hat, weil er diese Einheit will. Sie beten für die Einheit, weil sie uns nur von Gott gegeben und geschenkt werden kann. Aber dann bitte schön doch auch von uns gelebt werden muss. Sie muss immer wieder mit Leben gefüllt werden, Gestalt gewinnen. Und das sind ja nicht nur die Verwerfungen der Reformationszeit oder auch des 19. Jahrhunderts oder noch weiter zurückliegend, die zu Beginn des zweiten Jahrtausends. Sondern auch heute sprechen sich Christen immer wieder gegenseitig den Glauben ab. Immer wieder zeigen Christen eine beschämende Ignoranz und erweisen sich als Eigenbrötler im Glauben. Auch wenn sich so manches verändert hat, wenn auch manches hoffnungsvoll auf dem Weg ist, die Zerspaltung der Kirche bleibt ein Skandal. Doch wie soll die Einheit aussehen? Wie kann sie gelebt werden? Wie kann sie gelingen? Da fragen manche bange, manche abwehrend. Und hier zitiere ich nun eine Passage der Predigt von Volker Spangenberg zum Text. Er ist praktischer Theologe der Theologischen Hochschule Elztal und er hat zu diesem Text und zu diesem Thema eine Predigt erarbeitet. Ihr könnt sie im Internet auch nachlesen. Diesen Absatz daraus gebe ich wieder, weil besser kann man es nicht sagen. Er schreibt, Jesus betet zum Vater, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Er betet also darum, dass wir, seine Nachfolgerinnen und Nachfolger, eins seien, wie der Vater und der Sohn. Und wir dürfen hinzufügen, im Heiligen Geist eins sind. Wie wir eins sind, sagt Jesus. Wie sind der Sohn und der Vater eins? Jedenfalls so, dass in dieser Einheit der Sohn nicht aufhört, der Sohn zu sein und der Vater nicht aufhört, der Vater zu sein. Beide sind vollkommen eins und doch zu unterscheiden. Der Vater ist nicht der Sohn und der Sohn ist nicht der Vater. Und dennoch sind beide nicht ohne den anderen, was sie sind. Die Gemeinschaft gegenseitigen Andersseins hat einmal ein kluger Theologe das Einssein von Vater und Sohn im Heiligen Geist genannt. Gemeinschaft gegenseitigen Andersseins. Das bringt sehr schön zum Ausdruck, worum es bei der Einheit der christlichen Kirchen geht. Nicht um Unterschiedslosigkeit, nicht um Uniformität, nicht um ein schummriges Dämmerlicht, in dem sowieso alle Katzen grau sind. Nein, es geht um die Einheit im Kern, im Zentrum. Es geht darum, dass wir als Glieder der verschiedenen christlichen Kirchen und Gemeinden nicht durch Abgrenzung voneinander kenntlich machen, sondern durch die Ausrichtung auf das eine Zentrum, das uns allen gemeinsam ist. Jesus Christus und sein Wort und Werk. Da leuchtet jeder auf seine eigentümliche Weise. Aber niemand leuchtet für sich, sondern für das Zentrum und für die anderen, die sich um ihn scharen. Da machen alle zusammen darauf aufmerksam, dass die Gnade Gottes nicht einfarbig ist, sondern leuchtend bunt. Soweit das Zitat, und zu dem kann ich nur Ja und Amen sagen. Aber es gibt für die Gemeinde neben der Gefahr im Inneren auch die Gefahr von außen. Osterleute beten füreinander in der Bedrängnis. Christinnen und Christen sind in Bedrängnis aufgrund ihres Glaubens. Und es reicht ja schon, das Gefühl, von den anderen abgelehnt zu werden. Nicht für vollgenommen zu sein, verlacht zu sein, als ewig Gestrige bezeichnet zu werden. Das macht ja was mit einem. Und darauf kann man reagieren. Reagieren, indem man sich abkapselt, sich zurückzieht hinter die dicken Kirchenmauern. Wenn die uns nicht wollen, die werden schon sehen, was sie davon haben. Dann das Heil nur für uns alleine. Oder man kann sich anpassen, man kann versuchen, es allen recht zu machen, nirgends anzuecken. Jesus bittet darum, dass seine Gemeinde diese beiden Reaktionen nicht zeigt, sondern dass sie das aushält, angefochten zu sein, manchmal anzuecken, manchmal verlacht zu werden, was auch immer sonst. Jesus bittet nicht darum, uns vor dieser Situation zu bewahren, sondern in diesen Situationen den Glauben zu bewahren, in ihnen Flagge zu zeigen. Jesus bittet darum, dass die Christen durch die Wahrheit verwandelt werden. Das Wort Gottes ist Wahrheit. Es deckt auf. Es macht Mut. Es zeigt, was wesentlich ist. Beten wir also mit Jesus darum, dass die Gemeinden weltweit ihren Glauben nicht aufgeben, sondern er immer wieder durch Gottes Geist gelebt wird und aus ihr Kraft und Wegweisung erfahren wird. Beten wir eben vor allen Dingen für die Schwestern und Brüder, die nicht nur verlacht werden und ein wenig anecken, sondern die mit Leib und Leben bedroht sind. Beten wir darum, dass bei ihnen, aber auch bei uns, die gemeinsame Lektüre der Heiligen Schrift uns heiligt, uns verwandelt, uns eben zum Leib Christi an ihren jeweiligen Orten macht. Und das dritte, die dritte Folie bitte, Jesus betet für alle. Jesus betet für alle, damit die Welt erkennt, wer Jesus Christus ist. Und damit noch viele Menschen begreifen, um uns herum zu begreifen, beginnen, wo sie das finden, was sie brauchen, was sie suchen, was ihnen fehlt, bewusst oder allzu oft auch unbewusst. Und auch hier beginnen wir natürlich mit den Anliegen dieser Welt, den Anliegen, die Menschen haben, mit dem, was sie bewegt, was sie leiden lässt. Wir beten für die Menschen in Kriegsgebieten, in Hungersnöten. Wir beten für die Europawahl natürlich auch. Wir beten für unsere Nachbarn und Arbeitskollegen, ihre Not, die sie uns erzählen. Wir beten, und hier wird das Gebet dann oft ganz praktisch. Wir helfen da, wo wir können. Diakonie hat ihren Ursprung hier. Wir sehen das, was Menschen fehlt, wo sie Not leiden. Und wir treten in den Rist. Wir tun, was in unseren Kräften steht. Gold und Geld haben wir nicht, aber unser Gebet und unsere Hände und Füße. Ora et labora, das gilt nicht nur für Mönche, das gilt für uns Christen. Und ein Freund in Herford sagte immer mit Augenzwinkern, wenn er meinte, ora et labora, übersetzt ins Deutsche, arbeite. Und Luther hat gesagt, beten, als ob alles Arbeiten nichts nützt, und arbeite, als ob alles Beten nichts nützt. Und Hans von Kehler, ehemaliger Landesbischof von Baden-Württemberg, das Gebet ersetzt keine Tat. Aber das Gebet ist eine Tat, die durch nichts zu ersetzen ist. Beten und Handeln gehören für den Glaubenden zusammen. Das eine führt immer wieder zum anderen. Letztlich ist es gleich, an welcher Seite man beginnt, ob beim Beten oder beim Arbeiten. Man landet immer wieder auch sofort auf der anderen, wenn man die Notwendigkeit des anderen bemerkt. Doch dann weist Jesus uns auch hier dahin, für sie vom Ende her zu beten. Dass alles das, was den Menschen um uns herum, was dieser Welt begegnet, zum Hinweis wird auf den lebendigen Gott. Zum Hinweis wird für das, was das Leben im Wesen ausmacht. Dass es der Hinweis darauf, dass unser Leben ein Woher und Wohin, ein Ziel und einen Sinn hat. Und dass sie die Liebe entdecken, dass sie sich geliebt erfahren und dass diese göttliche Liebe zu einer lebensverändernden und lebensbestimmenden Kraft in möglichst vielen Menschen wird. Wir beten vom Ende, wenn wir darum beten, dass in den Menschen, die von Gott bisher noch nichts wissen, dass in ihnen die Liebe wohnt und so Christus in ihnen gegenwärtig ist. Osterleute beten. Osterleute beten, weil sie, gerade auch sie, immer wieder Atem holen müssen für ihre Seele. Und darin wird unser Blick geweitet. Und unsere Perspektive kann sich immer wieder ein Stück ändern. Wir können sozusagen vom Ende her beten. Hier und da, inspiriert von Jesu hohepriesterlichem Gebet und seinem guten Geist. Und zum Schluss noch ein Zitat, dieses Mal von der Schriftstellerin Luise Rinser. Sie hat gesagt, bete und du wirst entdecken, dass Beten Sinn hat. Und anders als durch Beten wirst du es nie entdecken. Amen.